Deutschlandfunk. Das Feature.
In der letzten Folge unserer Reihe Deutschland 1988 erinnern wir uns, wie das war im sogenannten Kalten Krieg. An vorderster Front die Piloten der Luftwaffe. Täglich fliegen sie in geringer Höhe über das Land, die Tiefflüge sind ein ständiges Ärgernis. Beinahe wöchentlich stürzen Maschinen ab, selten können sich die Piloten retten. Und die Angst ist groß, dass so ein Jet einmal in ein Atomkraftwerk einschlägt. Rund um die Uhr stehen Maschinen mit vorgewärmten Triebwerken voll bewaffnet bereit, um auf einen Überfall des Warschauer Pakts oder auch nur eine Verletzung des Luftraums innerhalb von Minuten reagieren zu können. Die Welt, die Jörg Lefebvre in seinem Feature »Menschen in Ausnahmesituationen, der Jetpilot« beschreibt, scheint fern und glücklicherweise lang vergangen. Es gibt noch immer Tiefflüge, aber in viel geringerem Ausmaß. Doch die NATO probt weiter den Ernstfall, in ganz anderen Dimensionen. Und auch die ganz realen Spannungen mit Russland nehmen zu. Meldungen von Luftraumverletzungen häufen sich. So fern scheint das Jahr 1988 nicht zu sein.
Absturz einer französischen Mirage bei Landshut, Absturz einer amerikanischen F-16 bei Karlsruhe. Die Schreckensmeldungen von bei Tiefflügen verunglückten Militärmaschinen reißen in diesem Jahr nicht ab. Allein am 29. Juni stürzten 3 amerikanische Kampfflugzeuge bei Mainz ab. Die Bundeswehr hat 33 Phantommaschinen seit 1975 verloren. Dabei kamen 37 Menschen ums Leben. Während meines Besuches beim Jagdgeschwader Richthofen in Wittmund, Ostfriesland, habe ich einen solchen Absturz über den Sprechfunk auf der Notruffrequenz miterleben müssen. Schrilles, markerschütterndes Pfeifen aus den Lautsprechern machte auf den Notfall aufmerksam.
Ja, was ist denn da los auf Garda?
Während der ersten Minuten herrschte völlige Unklarheit darüber, um was für eine Maschine es sich handelte. Auch die Nationalität war während der ersten Minuten noch unklar.
Und 7 Grad und 49 Ost. Das ist hart an der Grenze bei uns.
Hauptmann Rindermann, ist gerade offensichtlich eine englische Maschine abgestürzt für einen solchen Fall. Was haben Sie zu tun?
Wir haben in dem Moment die Notdienste zu aktivieren, wenn es in unserem Rettungsbereich ist. Dieser Fall lag außerhalb unseres Rettungsbereiches. Das heißt, der Notdienst wird jetzt von anderen Flughäfen in die Wege geleitet, initiiert werden. In diesem Fall haben wir also quasi die Information, die wir auf der Notfrequenz gehört haben, weiterzuleiten an das sogenannte Rettungszentrum, das zurzeit hier bei uns in Glücksburg liegt.
Wissen Sie, was das für eine Maschine war, die runtergekommen ist?
Nein, ich vermute aber nach der Nationalität, dass es ein Engländer gewesen ist.
Eine Phantom oder eine andere, wissen Sie nicht?
Das kann ich nicht sagen, das ist also an der Stimme nicht zu erkennen.
Wie oft kriegen Sie eigentlich mit, dass eine Maschine abstürzt und bewegt Sie das?
Ich habe in meiner 20-jährigen Dienstzeit einmal einen Absturz gesehen am Platz. Es hat mich sehr bewegt, ich war dort gerade in der Ausbildung. Und also es hat mich also sehr zerrüttet in dem Moment, weil ich das alles mit den 157, go ahead.
Auch während solch einer Situation muss der normale Flugbetrieb weitergehen. Gerade erhält eine Phantom ihre Landeanweisungen.
The wind out of 090 with 10 knots, report landing area inside.
019,
okay, der Abschutz war direkt hier am Platz und er hat mich sehr bewegt. Und ich konnte selber nichts machen, die Maschine ist also wie ein Stein zu Boden gegangen, aus 800 Fuß Höhe. Und ich konnte selbst also nichts mehr machen, als hier die Rettungsdienste initiieren.
Es handelte sich tatsächlich um eine englische Maschine, eine Tornado. Sie war bei Bergenbrück abgestürzt, hatte das Dach eines Bauernhauses in Brand gesteckt. Der Pilot und der zweite Mann im Cockpit, der Waffensystemoffizier, kamen ums Leben, konnten sich mit dem Schleudersitz nicht mehr retten. Während der Meldungen über die Notruffrequenz lief es mir kalt den Rücken runter. Ich musste dabei automatisch an den Absturz eines holländischen Starfighters denken, den ich an einem schönen Sommertag vor 13 Jahren im Westerwald miterlebt hatte. Ich war damals selbst noch Bundeswehrsoldat, wir mussten die Absturzstelle sichern. Der Pilot war ums Leben gekommen, nur noch einzelne Körperteile konnten von ihm geborgen werden. Besonders hoch sind die Belastungen zum Beispiel bei einem sogenannten Alarmstart, für den zum Beispiel beim Jagdgeschwader Richthofen in Wittmund ständig zwei Maschinen mit vorgewärmten Triebwerken jederzeit startbereit in den Hänger stehen. Sobald das Zeichen für den Alarm stattkommt, beginnt der Kampf mit dem Sekundenzeiger.
Die Abgase der hier vorbeifahrenden Phantome sind heißer, gute 45 Grad, 50 Grad, die alleine von den Abgasen hier rüberkommen. Gleich wird die zweite Maschine aus dem Hänger rollen. Die erste Maschine steht bereits beim letzten Check-up, hat ihre Cockpit-Abdeckung runter und hier kommt die zweite Maschine vorbei.
Die beiden Jagdmaschinen, mächtige Phantom F4, rollen jetzt an den Start. Sie sind voll aufmunitioniert. Die Piloten wissen noch nicht, wo es hingeht. Ihren Auftrag sowie genaue Angaben über Flugrichtung und Flughöhe erfahren sie jetzt beim Start von der Bodenleitstelle. Für eine Einsatzbesprechung ist bei einem Alarmstart keine Zeit.
4746, you are cleared for takeoff. Wind is calm, 2217. Tschüss.
Die beiden Jagdflugzeuge werden Richtung Norden fliegen, sollen dort ein unbekanntes Flugobjekt über der Nordsee unter die Lupe nehmen. Hauptmann Fitzum, 31 Jahre, ist einer dieser Phantompiloten. Verheiratet, keine Kinder, die Frau ist berufstätig. Er fliegt die Phantom im Geschwader Richthofen seit 1983. Er schildert, wo die verschiedenen Aufgaben der Piloten in diesem Jagdgeschwader liegen.
Das beginnt bei Luftkampfübungen über der Nordsee. Das beginnt bei Abfangübungen auch über Land. Das beginnt bei Flügen, die tief sind. Es beginnt bei Flügen, die auch nachts geflogen werden. Wir machen auch Nachtflug, wir machen Abfangübungen nachts. Wir machen Abfangübungen in den verschiedensten, möchte ich fast sagen, Umweltbedingungen, mal niedrig, mal hoch, mal schnell, mal etwas langsamer. Man übt ja die ganzen Verfahren, die man dann im Ernstfall anwenden müsste, übt man ja bereits im Frieden. Somit ist das Anforderungsprofil, das an uns gestellt wird, eigentlich im Frieden schon bekannt. Es werden also keine neuen Aufgaben direkt, sagen wir zum Beispiel, jetzt ist es ein Alarmfall, ein Ernstfall, bekommen wir keine direkt neuen Aufgaben. Sodass die ganzen Aufgaben, die für uns vorgesehen sind in einem Jagdverband, bereits im Frieden geübt werden, und damit ja die ganzen Verfahren schon bekannt sind.
Abfangen ist also eine der Aufgaben des Jagdverbandes. Auch in Friedenszeiten kommen solche heißen Aufgaben vor. So passiert es durchaus schon mal, dass ein sowjetisches Bombenflugzeug, im NATO-Jargon Bär genannt, über der Nordsee Richtung Bundesrepublik fliegt. Wenn es einen gewissen Abstand zur Bundesrepublik erreicht, dann wird zum Beispiel das Geschwader Richthofen vorgewarnt. Zwei Phantom steigen auf, fliegen Richtung Nordsee und eskortieren dort die sowjetische Maschine, fliegen neben ihr her. Das ist ein international gepflegter Brauch über internationalen Gewässern. Dort darf jeder fliegen, wie er will.
Sollte dieses sowjetische Flugzeug die Absicht haben, in unseren Luftraum einzudringen, dann wären wir gezwungen, ihm durch Zeichen deutlich zu machen, dass das nicht der richtige Weg ist. Was bedeutet, dass wir bestimmte international standardisierte Verfahren haben. Und mit diesen standardisierten Verfahren machen wir den Piloten darauf aufmerksam, dass wir jetzt ihm die Möglichkeit nehmen wollen, weiter in unseren Luftraum einzufliegen. Während dieser Phase stehen wir natürlich die ganze Zeit mit einer Bodenstation in Verbindung. Und diese Bodenstation, die ist ja bereits von höheren Kommandobehörden eingerichtet. Und durch diesen laufenden Funkkontakt ist also auch gewährleistet, dass der Pilot, der da oben fliegt, nicht einfach aus Lust und Dollerei jetzt dieses Flugzeug abdrängen möchte. Im konkreten Fall sieht es so aus, dass wir neben dem Flugzeug herfliegen, das Flugzeug um die Rollachse bewegen, mal salopp ausgedrückt, wir wackeln mit den Flügeln und versuchen so die Aufmerksamkeit des anderen Piloten zu erreichen. Wenn er darauf nicht reagiert, dann kann das Ganze so weit eskalieren, man versucht ihn dann von seinem Flugweg mehr oder weniger abzudrängen. Das bedeutet, man würde vor ihn fliegen, würde eine Kurve fliegen und würde sagen, so, ich habe deine Aufmerksamkeit ist auf mich gerichtet, habe ich erreicht durch Flügelwackeln. Und dann fliege ich vor dem anderen Flugzeug eine Kurve wieder Richtung zum Beispiel offenes Gewässer, freier Luftraum. Sollte er dem Ganzen nicht folgen, wäre in letzter Konsequenz ein Warnschuss mit der Kanone möglich. Das würde allerdings nicht einfach aus der Entscheidungskraft des Piloten stattfinden, sondern da würden wir uns die Genehmigung von der Bodenstation holen müssen. Das wäre also praktisch die letzte Konsequenz, dass wir dann, nachdem die Maschinen ja mit 4 Raketen und einer Kanone ausgerüstet sind, dass wir dann dem Piloten verdeutlicht, er dringt jetzt in den Luftraum ein, wir haben die Genehmigung von der Bodenstation und das dürfte dann bereits ein NATO-Commander sein und dann würde ein Warnschuss mit der Kanone erfolgen.
Die beiden Phantom F4 haben das unbekannte Flugzeug erreicht. Sie fliegen zunächst drumherum, prüfen seine Identität, das heißt, ob es sich eventuell um eine fremde, unbefugt eindringende Maschine handelt. Während der gesamten Zeit stehen sie in ständigem Funkkontakt zur Bodenleitstelle, die sie per Radar herangeführt hat. It's your target. Es ist Ihr Ziel. In diesem Fall handelte es sich um eine reine Übung. Mit Erreichen des Zieles haben die Crews der beiden Phantom ihren Auftrag beendet und kehren nach Wittmund zurück. Bei der Phantom kommt es aber nicht nur auf den Piloten an. Hinter dem sitzt noch der WSO, der Waffensystemoffizier, früher auch Kampfbeobachter genannt. Er sitzt aber nicht etwa nur hinten drin und beobachtet den Kampf, sondern unterstützt den Piloten bei dem konkreten Einsatzauftrag. Er ist für das Waffensystem Phantom genauso unentbehrlich wie der Pilot. Hauptmann Richter ist einer von ihnen.
Das ganze Flugzeug ist von seiner Konzeption her auf ein Zwei-Mann-Prinzip ausgelegt. Und entscheidende Arbeit, wie beispielsweise die Bedienung des Radargerätes, kann nur von hinten rücken. Wir haben einen Einsatzauftrag, der verschiedene Aspekte beinhaltet. Der WSO unterstützt den Piloten in seiner Tätigkeit, indem er einmal das Radargerät bedient und die Geometrie für einen Kampfeinsatz festlegt. Das heißt, wie ich mich einem anderen Flugzeug nähere. Er ist des Weiteren verantwortlich für die Navigation. Und last but least, heute ganz besonders wichtig, für die elektronische Kampfführung. Und die Geräte hierfür sind im hinteren Cockpit.
Elektronische Kampfführung, das heißt, den Gegner durch Einsatz von Störsendern, von Störfrequenzen zu verwirren, seine Radargeräte dicht zu machen. Aber auch sich gegen derartige Störungen selbst zu wehren, gehört zu dem Bereich der elektronischen Kampfführung. Eine Aufgabe, die viel Konzentration erfordert. Hier bestimmt der Mann hinter dem Piloten die Taktik, entscheidet zum Beispiel, welche von mehreren gegnerischen Maschinen zuerst bekämpft werden soll. Und dabei muss immer noch gekurbelt werden. Wo aber liegt der Unterschied zu den Zeiten Richthofens? Hauptmann Fitzum.
In der modernen Fliegerei hat sich einiges geändert. Im Prinzip sind die Verfahren hauptsächlich Verfahren, die die Abstandswaffen benutzen. Teilweise mit Infrarotraketen, aber im Endeffekt ist es so, dass auch geübt werden muss, dass man sich mit der Kanone entweder zur Wehr setzt oder mit der Kanone einen möglichen Abschuss erzielt. Somit sind die Verfahren, die Sie gerade als Kurbelei bezeichnet haben, noch nicht ganz aus dem Ganzen raus, werden auch vermutlich nie abgelöst werden. Auch aus Erfahrungen aus den anderen Kriegen, auch den Kriegen Vietnamkrieg, Koreakrieg, hat man festgestellt, dass trotz Rakete immer wieder Situationen entstehen, in der die Entfernung zum Beispiel zu kurz ist, um eine Rakete noch zu schärfen, sodass die Kanone eingesetzt werden muss. Oder man zum Beispiel auf dem Heimweg ist, man hat seine Raketen aus irgendeinem Grund verschossen und man muss sich nochmal zur Wehr setzen. Und da müssen die Verfahren auch geübt werden, dass ich noch in der Lage bin, auch meine Kanone einzusetzen. Und da kommen wir also zu einem geringen Prozentsatz, aber immer noch als Übungszweck zu der Kurbelei.
Bei der Kurbelei wird die Maschine von einer Fluglage in die andere gerissen. Das ist dann kein Schönwetterflug und kein Sonntagsflug mehr, sondern da geht es rechtsrum, linksrum, rauf und runter. Bei Geschwindigkeiten von 800 Stundenkilometern und mehr treten enorme körperliche Belastungen auf, Beschleunigungskräfte wirken auf den Körper. Der Fachbegriff heißt G-Kräfte. Hauptmann Fitzum erläutert das sehr plastisch am Beispiel einer Achterbahn.
Nachdem es also jetzt die neue Achterbahn mit dem Looping gibt und fahren dann runter, dann hebt es sie praktisch aus dem Sitz raus. Das wären die negativen Kräfte, wobei es in der Achterbahn eigentlich null G-Kräfte, keine Gravitationskraft ist. Während dann unten in der Kurve, wenn man in den Sitz gepresst wird, wäre das eine positive G-Kraft. Einen genauen Wert weiß ich nicht, aber ich vermute in der Achterbahn, bei den positiven G-Kräften ist es vielleicht 1,5 bis 2 maximal. Und bei den negativen Kräften, wenn es also so richtig im Bauch kribbelt, dann sind das 0,5 bis 0 G. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Fliegen, dann kann man sagen, bis zu 6, 7 Gravitationskräfte, 7 Gs, drücken auf den Körper positiv, pressen einen wirklich in den Sitz. Ein weiterer Faktor ist dann die Konzentration, die man speziell im Luftkampf hat. Die dauernden Entscheidungen, immer wieder, bin ich in der richtigen Situation, auch das Gefahrenmoment ein wenig. Diese Konzentration im Zusammenhang mit der körperlichen Belastung, die macht eigentlich dann die Erschöpfung anschließend aus. Im Augenblick der Luftkampfmanöver ist es so, dass der Pilot, spreche jetzt als Pilot eigentlich in dem Fall die Crew. Es gibt dann nicht mehr den Unterschied, dass man nur sagt der Pilot, sondern speziell im Luftkampf kann man sagen, ist es eigentlich die Crew. Die Crew, die zusammenwirkt, die eigentlich als ein Besatzungsmitglied fungiert. Und es ist so, dass die Anspannung zum größten Teil so groß ist, dass diese körperlichen Belastungen nicht nachempfunden werden. Das sind also Pulsschläge von höherer Anzahl und auch die körperliche Anspannung ist so groß. Es wird natürlich auch unterstützt durch zusätzliche Ausrüstung, zum Beispiel der Anti-G-Anzug, die es dann ermöglichen, auch diese körperlichen Belastungen während des Luftkampfs einfach auszuhalten. Man reagiert nicht so stark drauf, weil man derartig unter Druck und unter Spannung ist. Meistens ist es dann anschließend, wenn man am Boden ist, man sieht oftmals, die Gesichter sind gezeichnet, die so nach dem richtigen Luftkampf kann man dann manchmal vergleichen, die Kombis sind durchgeschwitzt. Da ist es dann eigentlich ein gewisser körperlicher Erschöpfungszustand.
Durchschnittlich 2-mal am Tag fliegen die normalen Staffelpiloten eines Einsatzverbandes. Jeder Flug dauert circa eine Stunde, je nach Auftrag. Piloten, die in der 24-Stunden-Alarmbereitschaft sind, fliegen jeden zweiten Tag sogar 3-mal. Je nachdem, welchen Posten ein Pilot in der Einheit hat, reduziert sich die Häufigkeit der Einsätze im Laufe der Zeit. Ein Kommandeur oder ein Kommodore fliegt nicht jeden Tag 2-mal, sondern nur, wenn es seine Zeit zulässt. Man spricht nicht umsonst von Kommandeursflugwetter, gemeint sind damit die schönen und sonnigen Tage, an denen in der Tat häufig Kommandeure ihre Kreise am Himmel ziehen. Normale Staffelpiloten aber müssen auch bei schlechtem Wetter raus, sofern sie mindestens 300 Fuß Sicht für die Landung haben. Wie wird ein Jetpilot mit diesen täglichen Belastungen fertig? Was tun Hauptmann Fitzum und seine etwa 1100 Jetkollegen bei der Bundeswehr, um fit zu bleiben?
Um fit zu bleiben, möchte ich mal sagen, der Standard ist, dass die meisten Leute Lauftraining machen. Viele fahren bei uns Rad, speziell. Viele fahren bei uns Rad und zwar nicht im Sinne von Radfahren beim Vorgesetzten, sondern fahren einfach zum Dienst mit ihrem Fahrrad. Nutzen die Gelegenheit, sind meistens für jeden zwischen 7 bis 10 Kilometer und die fahren dann Fahrrad. Zusätzlich haben wir jetzt Sportmaschinen angeschafft. Jede Staffel bekommt praktisch bei uns Hantelgerät, hat so die Möglichkeit, in den Pausen zwischen den Flugperioden sich auch körperlich ein wenig fit zu halten. Ich würde sagen, die meisten Tennis spielen, laufen. Das ist so das Standardtraining, das man eigentlich allerdings in der Freizeit macht.
Es wird aber nicht nur von morgens 6 bis nachmittags 16 oder 17 Uhr geflogen. Jetpiloten bei der Bundeswehr haben in aller Regel keine normale Arbeitszeit, sondern machen Schichtdienst.
Normalerweise ist es so, dass die 2 Staffeln, die wir hier haben, sich gegenseitig abwechseln. Eine Woche lang Frühschicht, eine Woche lang Spätschicht. Das bedeutet, im Augenblick ist es so, dass eine Staffel frühmorgens um 7 Uhr beginnt und nachmittags so gegen 15 Uhr, 15.30 Uhr Dienstende hat. Und die andere Staffel eine Stunde vorher, sagen wir zwischen 14 und 14.30 Uhr und dann entsprechend später aufhört, 22 Uhr, so im Schnitt. Auf der einen Seite kann es eine Belastung sein, auf der anderen Seite kann es auch ganz angenehm sein. Wenn eine Familie mit Kindern da ist, dann kann gerade dieser Schichtdienst sehr angenehm sein. Man hat Nachmittag Zeit oder man hat mal morgens Zeit mit den Kindern und mit der Frau was zu machen. Wenn die Frau berufstätig ist und die Kinder meinetwegen in den Kindergarten gehen, dann kann es natürlich passieren, dass sich die Leute zum Teil eine Woche lang kaum sehen.
Angst um ihre Männer haben die Pilotenfrauen trotz der häufigen Abstürze aber offenbar kaum. Sie denken auch nicht konkret über die gefährliche Tätigkeit ihrer Männer nach, verdrängen solche Gedanken. Sie wollen in dem Beruf des Piloten eines Kampfflugzeuges vielmehr etwas Alltägliches sehen, bauen vielleicht so etwas wie eine innere Gedankensperre auf.
Es wird einem sicherlich nicht so bewusst, weil man selbst als Frau nicht mit dem Beruf so konfrontiert wird. Es ist eigentlich ein Gefühl, er geht in der Früh aus dem Haus und kommt abends wieder heim. Also man verdrängt es vielleicht ein bisschen, weil man sonst mit Sicherheit nicht damit leben könnte.
Nee, In dem Moment des alltäglichen Fliegens, nein. Die Angst kommt nur dann zustande, wenn Flugunfälle passieren, wenn man sich in dem Moment wieder gegenwärtig wird, dass es jeden Tag auch mit dem eigenen Mann passieren könnte, dann macht man sich mehr Gedanken drüber. Aber im normalen Alltag habe ich keine Angst.
Ganz ohne Probleme sind die Frauen aber trotzdem nicht. Das hat allerdings weniger mit der besonderen Tätigkeit ihrer Männer zu tun, sondern hat soziale Gründe. Hier tut die Bundeswehr nach ihrer Ansicht zu wenig. Besonders dann, wenn sich der Mann zu Übungen im Ausland aufhält, ob das in Kanada, in Sardinien, in Portugal ist oder demnächst vielleicht auch in der Türkei. Zusammengerechnet hält sich jeder Jetpilot der Bundeswehr schon jetzt 2 Monate und mehr pro Jahr im Ausland auf.
Ja, es wäre schön, wenn von Bundeswehrseite mal in der Richtung ein bisschen mehr getan würde, dass die Frau vielleicht auch die Möglichkeit hätte, zum Mann ins Ausland zu reisen, eben aufgrund vielleicht von Mitflügen oder eben verbilligten Mitflügen und dann eben auch Unterkünfte, die dann gestellt werden, so wie es in Amerika auch üblich ist, in den Kasernen Gemeinschaftsunterkünfte, die auch für Frauen ausgelegt sind. Gerade bei Umzügen, da ist man ja doch als Familie immer sehr auf sich selbst gestellt, muss eben gucken, dass man ein Haus kriegt, dass man sich irgendwie in den Ortschaften zurechtfindet, in der neuen Heimat irgendwo.
Bis jetzt ist man bei Umzügen, bei der Wohnungssuche, bei dem Gang durch die Behörden, auf die Hilfe und Kameradschaft der bereits am neuen Standort ansässigen Kollegen angewiesen. Das ist aber nicht nur bei Jetpiloten so. Auch andere Soldatenfamilien müssen sich bei einer Versetzung des Mannes an einen anderen Standort zumeist mehr recht als schlecht durchvorstellen. Trotzdem scheint es so, als würde die kameradschaftliche Hilfe bei Piloten besser funktionieren. Der Kommandeur, Oberstleutnant Rappegger, erklärt warum.
Diese Vertrauensbasis zeigt sich natürlich im dienstlichen Bereich und das wird von den Vorgesetzten auch gewünscht, vielleicht anders als in anderen Berufssparten, notwendig, dass die Besatzungen sich auch über den normalen Dienstbetrieb hinaus treffen und Begegnungen haben. Und hierbei denke ich ganz besonders auch an die Familien, die zueinander Kontakt finden müssen und auch in schweren Situationen, ich denke dabei an Flugzeugabstürze, sich gegenseitig Unterstützung leisten können und damit auch sich gegenseitig den notwendigen Halt geben können.
Reine Individualisten, für die Jetpiloten nicht selten gehalten werden, sind also gar nicht erwünscht. Verständlich wird das, wenn man sich vergegenwärtigt, dass zwar der Pilot die Maschine fliegt, aber ohne die Unterstützung vieler anderer, ohne zum Beispiel ein eingespieltes Team von Technikern, kaum auch nur 1 Meter vom Boden abheben könnte. Wo die besonderen Aufgaben der Technik liegen und wie viele Soldaten an einer Phantom arbeiten müssen, damit diese fliegen kann, erläutert Oberstleutnant Klaus Wagenknecht, der Flight Chief, das heißt Leiter der technischen Abteilung beim Geschwader.
Ja, zunächst einmal haben wir die 3 Mann, die als Wartungscrew an dem Flugzeug sich befinden und dem Flugzeugführer bei den Startvorbereitungen behilflich sind, aber auch die Maschine letztlich abschließen, um sie dann auch zu entlassen zum Einsatzauftrag. Dazu allerdings, und das kommt nie so offensichtlich zum Tragen, arbeiten im Hintergrund all die Leute, die für die ganzen Systeme, für die Störbehebung, für die Instandhaltung tätig sind. Zum Umfang der technischen Überprüfung gehören die regelmäßigen Überprüfungen, die nach 100 Stunden immer wieder erfolgen und einige Tage in Anspruch nehmen, bevor eine Maschine wieder zum Flugbetrieb freigegeben wird.
Die Piloten müssen zur Ausbildung des Öfteren im Jahr ins Ausland gehen. Da marschiert die Technik natürlich mit, muss die Maschinen weiterhin betreuen. Die Belastung ist erheblich größer als hier in Deutschland. Viel Personal geht mit zu diesen Übungen.
8- bis 10-fache an Personal geht von der Technik mit, um dort die Maschinen über die gesamte Zeit technisch einwandfrei klar zu halten. Und es zeigt sich doch, dass die Belastung insofern höher ist, als wir einen Stundenschnitt haben, der über 12 Stunden durchaus liegt. Das hängt damit zusammen, dass die Kommandos, die ja auch relativ aufwendig sind, dass man diese zweckmäßig und wirtschaftlich nutzt.
Nach eingehender medizinischer Untersuchung auf Flugtauglichkeit, Schleudersitztraining und einem simulierten Flug in der Unterdruckkammer am Flugmedizinischen Institut der Bundeswehr in Fürstenfeldbruck steht fest, ich darf in einem Eiferjet mitfliegen. Die mit 2 Düsentriebwerken ausgestattete Maschine wird in der Bundeswehr als Trainer und im Kampfverband als Jagdbomber zur Unterstützung der Bodentruppen sowie zur Hubschrauberbekämpfung eingesetzt. Alles Aufgaben, bei denen Tiefflug erforderlich ist. Was ist also dran an Argumenten wie, bei Tiefflügen kann man nichts mehr erkennen, da läuft nur noch ein grüner Teppich vorbei? Und müssen Militärjets über Kernkraftwerke, Raffinerien und dergleichen fliegen, um sich orientieren zu können? Wie sieht ein Tiefflug aus dem Cockpit aus der Sicht des Piloten aus? Das Jabo-Geschwader 43 in Oldenburg in Ostfriesland fliegt die Alpha-Jets. Major Alex Roggen ist mein Pilot bei dem anderthalbstündigen Tiefflug über Norddeutschland. Genehmigte Flughöhe 500 Fuß, knapp 200 Meter. Bis hoch nach Flensburg wird es gehen und ich sitze in Fliegerkombi, Helm, Sauerstoffmaske, fest angeschnallt im hinteren Sitz des Alpha. Beim Starten habe ich doch ein etwas mulmiges Gefühl im Magen.
Und sehe, ob die Maschinen, das, also ob die Engine das aushalten. Das sind alles klar jetzt hinten. Alles klar. Ja. Ich überprüfe nochmal die Hydraulik und jetzt gehen wir los.
Jetzt greift der
alle Lampen sind aus. Ja, ich bin richtig in der
Zurückgedrückt.
Ja. Jetzt geht die Nase hoch.
Oh, geht schon nach oben.
Und schon fliegt er. Und schon ist das Fahrwerk drin.
140 Knoten.
Mega. Ja.
70 Fuß über dem Platz.
Alles ein bisschen hoch, unten, da kommen die Klappen rauf, die müssen 200 Knoten gefahren sein. Jetzt kann ich ihn hochziehen, da sehen wir schon Oldenburg vor uns fliegen.
Oldenburg.
Da gehe ich ein bisschen hoch hier, damit die Leute nicht belästigt werden. 1000 Fuß und turn ein bisschen so auf eine Schneise zu, wo nicht so viele wohnen.
Die aber bekommen das jeden Tag von morgens bis abends mit, denke ich. Ob die wohl jetzt auf uns fluchen, so wie ich, wenn eine Passagiermaschine vom Köln-Bonner Flughafen direkt über mein Haus rührt.
Habe ich schon 1000 Fuß und jetzt dürfen die uns da unten schon gar nicht mehr hören. Zumindest unser Flugzeug nicht mehr.
Aha. Ja, an die Kurve muss man sich erst gewöhnen.
Ja. Wenn wir jetzt immer 1000 Fuß Höhe.
Ja.
Das ist jetzt der Fernsehturm hier um 10 Uhr mit Raststede, mit Warnbeck drum und hinten in 9 Uhr liegt Raststede. Da gehen wir jetzt in weiten Bogen drumherum.
Wie viel Grad Kurve fliegen wir jetzt?
Jetzt haben wir 45 Grad etwa. Ich gehe also hier möglichst nicht, und das machen wir eigentlich immer so, möglichst nicht über Dörfer oder kleinere Städte. Und trotzdem werden sie nachher auch bemerken, es lässt sich nicht vermeiden, dass ab und zu mal ein kleines Dorf oder ein paar Häuser überflogen werden. Da gibt es einfach zu viele von. In 10 Uhr können Sie jetzt inzwischen an einem Meer sehen. Ja. Da ich inzwischen an wohne, liege ich schon gar nicht über zwischen an. Das ist aber auch so. Wenn man weiß, dass so Kurdörfer oder Kurstädte da sind, da fliegt man halt nicht rum. Wenn wir unter 500 Fuß gehen würden, wird es piepen. Ah, kann ich mal kurz demonstrieren?
Ja, richtig.
Habe ich also gleich eine Warnung, dass ich jetzt zu tief war. Wir haben da auch eine nette Karte im Einsatz. Das ist hier, glaube ich, das Gebiet in Deutschland, wo am meisten Tiefluft geflogen wird.
Hier oben.
Ja, diese Ecke. Wir haben von Norddeutschland und Süddeutschland das ganz klar erkenntlich gemacht, dass in Norddeutschland viel, viel mehr Tiefluft geflogen wird als in Süddeutschland. Und die beklagen sich ja immer da unten. Das ist farblich markiert, anhand von Computerauswertung ist die Karte gedruckt worden.
Ob das ein Trost ist, dass in Norddeutschland mehr Tiefflüge geflogen werden, wage ich zu bezweifeln. Die Karte war übrigens trotz intensiver Bemühungen nicht zu bekommen. NFD, nur für den Dienstgebrauch, sagt das Verteidigungsministerium.
Jetzt auch so ein kleines
Rechtsfabrik.
Kraftwerk, was weiß ich was. Das ist auch kein Überflug.
Nein.
Man ist nicht weit davon weg, ne?
Nein, das ist eine Raffinerie.
Ja.
Ja, nicht allzu weit davon weg.
Pferden legen. Da ist ein Turm. In 11 Uhr steht ein Turm. Sehen Sie den?
Ja.
Das ist dieser 738 Fuß Turm, der östlich von Pferden steht.
Ah ja, der ist hier eingezeichnet.
Sehen Sie den?
Ja.
In der Karte ist er auch eingezeichnet. So. Und hier unter uns ist eine Hawk-Stellung. Guck mal her.
Über Einrichtungen der Bundeswehr darf man im Tiefflug voll hinwegfliegen. Der Lärm bleibt ja im eigenen Hause.
Kuppelbau in 11 Uhr.
Auf 11 Uhr, ja, ich sehe.
Das ist Burgdorf. Und hier ist Glückstadt in 1 Uhr.
Und wie fliegen wir jetzt?
Wir fliegen gerade dazwischen durch. So, So ist gut. Jetzt ausrollen wieder. Ich will Ihnen nur mal zeigen, Bruckdorf. Wir fliegen da ungefähr 2,5 Meilen dran vorbei. Das sind ja gute 4 Kilometer, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und da sehen Sie, wie nah wir sind. Wenn wir jetzt hier abstürzen würden, würde jeder sagen, nur 4 Kilometer von Bruckdorf weg.
Ja, ja, das
lässt sich aber nicht vermeiden, Mann.
Nee.
Sehr gut zu erkennen und niemand würde das als Turning Point nehmen. Das ist absoluter Quatsch.
Aha.
Wir nehmen jetzt mal einen Schlag weiter nach rechts, sonst kommen wir zu weit von der Route weg.
An Hamburg vorbei ging's Richtung Flensburg. Auf dem Rückweg an Husum und dann wieder an Brockdorf vorbei. Von oben sieht das relativ weit entfernt aus. Von unten schätzt man das wohl ganz anders ein.
Auge auf, Richtung, in die wir fliegen. Da sehen Sie in 12 Uhr, ganz genau in 12 Uhr Bruns, bitte. Wir müssen unseren Schlag nach links halten. Jetzt hat das NAV-System etwas versagt. Gucken wir hier links unter uns ist eine Stellung, Hort wieder.
Ja.
Und noch ein bisschen nach links. Dann kann ich das Gerät nämlich wieder mal updaten, dieses Navigationssystem. Sehen Sie jetzt in 1 Uhr, Brunsbüttel.
Ja.
Überflugverbot. Dürfen wir nicht rüber, ne?
Aha.
Und unsere Nase, die zeigt jetzt genau auf Burgdorf. Da dürfen wir auch nicht rüber, also müssen wir einen Schlag nach rechts legen.
Es war schon ein komisches Gefühl, so zwischen zwei Kernkraftwerken durchzufliegen. Auf den Flugkarten, ich hatte meine auf dem linken Oberschenkel liegen, sind Kernkraftwerke klar und deutlich eingezeichnet.
Hier vorne, Michaelisdonn, der Flugplatz in 3 Uhr. Sehen Sie da?
Ja.
So 2 Kilometer weg. Ja, aufpassen. Flugzeuge immer, ne?
Ja.
Jetzt werden Sie schön die Rampe da legen. So, wir halten uns jetzt. Ja, so sieht das schon gut aus. Ja, da zeigt der Zeiger sogar hin. 5 Meilen bis zu unserem Turning Point, das ist dieser kleine der Leuchtturm im Osten von Brunsbüttel. Diese ganze Area. Sie sehen auch wieder in 11 Uhr Bruckdorf liegen. Ich bin jetzt auf der Frequenz vom Oldi Tower schon mal.
Wie weit sind wir von Oldi noch entfernt?
Ungefähr 7 Minuten, sind also 42 Meilen. Das ist also hier rechts Bremerhaven. Da sehen wir natürlich auch schon die Weser. Und Sie sehen auch schon in 1 Uhr, 2 Uhr, Kernkraftwerk Brake liegen. Überflugverbot. Dass man diese Kernkraftwerke eigentlich überhaupt nicht benötigt als besonders markante Punkte.
Nach knapp 90 Minuten Tiefflug hatte uns die Erde wieder. Einige Erkenntnisse hatte ich gewonnen. Bei Tiefflügen kann man auch bei hohen Geschwindigkeiten durchaus noch Einzelheiten am Boden erkennen. Von dem grünen Teppich keine Spur. Kernkraftwerke braucht ein Pilot zur Orientierung nicht. Der Flug hat natürlich nichts darüber ausgesagt, ob nicht der eine oder andere Pilot, zumindest in der Vergangenheit, vielleicht doch aus Mutwillen über derartige Anlagen hinweggeflogen ist. Wie hoch das Gefahrenpotenzial ist, wenn eine Maschine auf eine solche Anlage stürzen sollte, vermag keiner mit letzter Sicherheit zu sagen. So etwas ist zum Glück noch nicht passiert. Experten behaupten verschiedentlich, dass auch bei einem direkten Absturz eines Militärjets auf ein KKW eigentlich nichts passieren kann. Aber die Tschernobyl-Katastrophe galt auch als undenkbar, zumindest vor dem Frühjahr 1986. Und dann die hohe Lärmbelästigung. Immer wieder stellt sich die Frage, müssen Tiefflüge zumindest in dieser Häufigkeit über der Bundesrepublik sein? Major Roggen und seine Fliegerkameraden sagen entschieden ja, wegen des Kampfauftrages.
Tiefflug ist auf jeden Fall notwendig, abhängig von der Bedrohung. Es ist keinesfalls heute so, dass wir luftgestützte Radarsysteme haben, die gekoppelt mit Lookdown-Shootdown-fähigen Kampfflugzeugen den Tiefflug nicht mehr notwendig machen würden.
Lookdown, Shootdown bedeutet, mit dem Radargerät von oben aus der Höhe ein Ziel zu erfassen und es dann mit dem Kampfflugzeug abzuschießen.
Der Flugzeugführer braucht das ständige Training im Tiefflug. Es ist nicht so, wenn man einmal schwimmen kann, dass man es nie verlernt. Es ist durchaus so, dass ich nach einer langen Zeit der Entwöhnung wieder enorme Schwierigkeiten habe, normalen Tiefflug mit allem, was dazugehört, durchzuführen. Bin ich dagegen ständig im Training, fühle ich mich in der Höhe wohl. Das heißt, sie ist nicht mehr als besondere Belastung auf mich wirksam. Ich habe mehr Zeit für andere Sachen während des Tiefflugs. Ich bin nicht mit der Navigation beschäftigt, über alle Maßen, sondern kann mich um andere Dinge, wie zum Beispiel andere Teilnehmer im Luftraum, viel mehr kümmern.
Im Verteidigungsministerium bestehen konkrete Vorhaben, Tiefflüge über der Bundesrepublik zu verringern. Der neue Verteidigungsminister Scholz scheint den wachsenden Unmut weiter Kreise der Bevölkerung, die vom dauernden Fluglärm die Nase einfach voll haben, ernster zu nehmen als sein Vorgänger Manfred Wörner. Die Bundesluftwaffe ist derzeitig mit ca. 40% an den Tiefflügen über dem Bundesgebiet beteiligt. Den Rest der Einsätze teilen sich Amerikaner, Engländer, Franzosen, Holländer, Belgier und Kanadier. Aber selbst für den Fall, dass lediglich der deutsche Anteil in dem vorgesehenen Maß verringert wird, wäre das schon ein Fortschritt. Die Piloten haben bereits vor Bekanntgabe der einzelnen Maßnahmen gegen Überlegungen argumentiert, noch mehr Tiefflüge ins Ausland zu verlagern.
Es ist nicht so, dass wir noch mehr als die bisherigen etwa 40% des Tieffluges exportieren können ins Ausland. Man soll sein eigenes Land schon gut kennen. Es ist durchaus schon von enormem Wert, dass man das zu verteidigende, unser zu verteidigendes Land oder das Gebiet, in dem man die Flüge durchführt, sehr gut kennen muss. Es hilft auf jeden Fall, wenn man sich an bestimmten Punkten, die einem bekannt sind, wieder reorientieren kann. Man kann nicht davon ausgehen, dass in einem Ernstfall man die geplanten Routen fliegen kann, sondern dass immer wieder Ausweichmanöver geflogen werden müssen. Und dann helfen schon kleine, bekannte Punkte zur Reorientierung enorm.
Pitt Maurer, Hauptmann, Pilot eines Alphajet und Vorsitzender des Pilotenclubs in Oldenburg, sieht auch psychische Belastungen.
Wenn ich einen Mann nehme, setze ihn nach Kanada und sage, fliegst jetzt ab morgen sofort 100 Fuß, das schafft er nicht. Der fängt mit 200 an und tastet sich ganz langsam nach unten. Dann ist für ihn die Belastung zu groß. Das heißt, ich muss ständig üben, um mich in der Höhe wohlzufühlen, um auch andere Aufgaben übernehmen zu können. Durch Navigation.
Pitt Maurer und seine Kameraden vergleichen dieses Eingewöhnen müssen mit dem Urlaub, wenn sie ein paar Wochen nicht fliegen.
Wir kommen nach 4 Wochen wieder und machen das. Das ist also, das geht nicht sofort wieder. Ne? Das sind erst eine Woche Eingewöhnungszeit, bis der Körper wieder richtig reagiert, unbewusst reagiert, wo ich nicht sagen muss, ich muss jetzt die Bauchmuskeln zusammenkneifen. Das mache ich dann automatisch. Ne?
Das ist wie beim Sportler, der nur durch ständiges Training eine gute körperliche Konstitution aufrechterhalten kann. Wenn man lange eine Pause macht, dann muss man wieder ganz klein anfangen.
Das eigene Gelände kennen und ständige körperliche Belastungen üben, das sind die Hauptargumente der Piloten. Dass die körperlichen Belastungen bis zu einem bestimmten Grad Gewöhnungssache sind, habe ich selbst erfahren. Bei unserem Flug machten mir nach einer Stunde selbst enge Kurven mit über 4G nichts mehr aus. Trainierte Jetpiloten halten durchaus bis zu 7G aus. Darüber hinaus wird auch ihnen in aller Regel schwarz vor Augen, während die Technik moderner Kampfflugzeuge bis zu 12G und mehr verkraftet. Hier ist es ganz einfach der Mensch, der mit der Technik nicht nachziehen kann. Da hilft es nur wenig, die Belastungsgrenze durch allerlei Hilfsmittel heraufsetzen zu wollen, zum Beispiel durch sogenannte Anti-G-Anzüge oder dadurch, dass der Pilot nicht mehr im Cockpit sitzt, sondern mehr liegt, wie das bei den amerikanischen F-16-Maschinen der Fall ist. Von denen sind seit 1985 immerhin 15 über der Bundesrepublik abgestürzt. Ob technisches oder menschliches Versagen ist in den meisten Fällen nicht geklärt worden. Die F-16 werden mit einer Belastung von bis zu 9G für den Piloten geflogen. Anti-G-Anzüge, ein in der Maschine fast liegender Pilot, sollen diese enormen Belastungen für den Menschen erträglich machen. Das Fernsehmagazin Monitor berichtete vor kurzem, dass amerikanischen Piloten zu diesem Zweck sogar Drogen verabreicht werden sollen, Dexedrin und Sekonal. Dexedrin als Aufputschmittel, Sekonal, damit der Pilot nach seinem Flug wieder schlafen kann. Das Hauptquartier der amerikanischen Luftwaffe in Ramstein hat diese Meldung dementiert. Wie dem auch sei, es wäre ein Skandal, wenn das Belastungsspektrum von Einsatzpiloten überhaupt auf diese unverantwortliche Weise ausgedehnt würde. Nach Auskunft des Sprechers der Luftwaffe im Bundesverteidigungsministerium, Oberstleutnant Trittermann, erhalten deutsche Kampfpiloten weder Drogen noch sonstige Aufputschmittel.
Nein, in der Bundeswehr gibt es etwas nicht. Auch die Amerikaner haben das bereits erläutert und eingeschränkt und haben erklärt, dass sie ihren Flugzeugbesatzungen bloß auf Langstreckenflügen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa solche Mittel zur Verfügung stellen, damit sie gegebenenfalls, falls sie ermüden oder sich besonders belastet fühlen, solche Mittel einnehmen können. Sie geben sie nicht an ihre Besatzungen aus für die Übungsflüge, die im Bereich der Bundesrepublik Deutschland absolviert werden. Auch für die Bundeswehr kann ich von vornherein generell ausschließen, dass Aufputschmittel überhaupt an die Besatzung ausgegeben werden, weil nämlich der Einsatz dieser Mittel oder der Gebrauch dieser Mittel bei uns grundsätzlich verboten ist.
Eine durchaus gangbare Möglichkeit, Tiefflüge in einem bestimmten Maße einzuschränken, scheinen mir die Flugsimulatoren zu bieten. Das sind komplette Flugzeugcockpits mit sämtlichen Instrumenten, angeschlossen an einen Großcomputer. Allerdings können in diesen Geräten die körperlichen Belastungen der Piloten nicht nachempfunden und geprobt werden. Bisher wurden die Flugsimulatoren in den Einheiten überwiegend benutzt, um Notlagen wie den Ausfall von Hydraulikanlagen oder Versagen eines Triebwerkes zu üben. Die taktische Ausbildung der Crews erfolgte bisher fast ausschließlich auf Übungsflügen. Und hier kann mit der Reduzierung der Flüge durchaus angesetzt werden. Nirgendwo besser als im Flugsimulator kann der einzelne Pilot in der Kampftaktik geschult werden. Macht er Fehler in diesem Bereich, kann die über den Großrechner eingespielte Lage eingefroren und sofort besprochen werden. Das bleibt haften. Bei einer taktischen Übung am Himmel ist ein Einfrieren nicht möglich. Erst in der Besprechung nach dem Flug können Fehler rekonstruiert werden. Selbst Piloten geben zu, dass in diesem Bereich die Ausbildung am Simulator mehr bringt. Das gilt auch für die Ausbildung bei elektronischen Kampfmaßnahmen. Übungsflüge, Tiefflüge werden dadurch aber nicht überflüssig. Dass ein Pilot die Praxis braucht, leuchtet ein. Das wird auch so lange so bleiben, wie in Ost und West von militärischer Bedrohung durch die jeweils andere Seite die Rede ist. Und so lange auch werden genervte Bürger zum Telefon greifen, um bei der Flug- und Informationszentrale der Luftwaffe in Köln-Wahn, die eine spezielle Beschwerdestelle eingerichtet hat, ihren Ärger loszuwerden. Dort versuchen Luftwaffenoffiziere, den einzelnen Beschwerden nachzugehen, wollen wissen, ob es sich um deutsche oder alliierte Maschinen handelt. Die Beschwerden werden von Jahr zu Jahr mehr, die Vorjahresquote von ca. 2.500 ist schon jetzt erreicht. Allerdings regt sich nicht jeder Anrufer so auf wie dieser Mann.
Da können Sie ja gleich eine Bombe draufschmeißen und wir kaputt gehen.
Wie viel waren das denn jetzt so?
Ach, wie viel waren das? Meinst du, ich habe Zeit zu zählen? Ich habe ein Geschäft, ich bin im Friseurladen da oben. Bis man ja kaputt bis der Abend rumgeht. Telefon klingelt, die Düsenjäger, die Kirchenglocken läuten. Da wird mir ja wahnsinnig, das geht doch nicht nur mir so. Halb um 6:50 ging los. Eine ganz ungewöhnliche Zeit. Dann waren wir Ruhepause und jetzt fangen sie genau in der Mittagszeit an zu donnern. Und da sollte man dann gucken, was das für eine Nummer ist und was für Nationalitäten sein das ist. Da muss man ja einen Schuss haben, wenn man auf so eine Idee kommt. Das gibt's ja gar nicht.
Aus unserer Sendereihe Menschen in Ausnahmesituationen hörten Sie Der Jetpilot. Autor und Sprecher Jörg Lefebvre, Toningenieur Klaus Hayek, Tontechnik Stefan Bitterle.
Bearbeitung Axel Scheibchen, Redaktion Wolfgang Schiller. Alle Folgen unserer Reihe Deutschland 1988 finden Sie auf unserer Website deutschlandfunk.de/das-feature sowie in unserer DLF-Audiothek-App.